Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute besprechen wir die TKKG-Folge Die Entführung in der Mondscheingasse. Ungewöhnlich ist in diesem Fall, dass die Handlung für eine unbestimmte Zeit unterbrochen wird. Da heißt es nur vom Erzähler, TKKG hat in dieser Zeit andere Fälle zu lösen. Man kann also gar nicht ganz genau bestimmen, wie viel Zeit vergeht zwischen Anfang des Falls und schlussendlicher Auflösung. Im Buch kommt raus, dass es tatsächlich einen in der Handlung begründeten Sinn hat, dass diese unbestimmte Zeit vergehen muss. Aber dazu kommen wir dann später. Hallo Marc, versorg uns doch mal mit den speziellen Fakten.
Hallo Heike. Die Mondscheingasse ist das letzte Hörspiel, bei dem Buch und Hörspiel noch dieselbe Zählung haben. Es ist Band 31 aus dem Jahr 1984. Das Hörspiel selbst dauert etwa 40 Minuten. Die Handlung ist auf zwei Blöcke aufgeteilt. 4 Tage plus halt die von dir schon angesprochenen Wochen dazwischen. Das Cover passt gut zum Buch, denn wir sehen eine Szene in der Nacht, eine Straßenlaterne leuchtet, eine Straßenschlucht und Gabi wird von einer vermummten Gestalt förmlich vom Rad gerissen. Das ist die namensgebende Entführung in der Mondscheingasse. Im Hintergrund gibt es noch eine zweite vermummte Gestalt, die wohl dazugehört. Im Hörspiel selbst hat Francis es etwas umgeschrieben, da findet die Entführung am Tag statt. Der Klappentext vom Hörspiel ist sehr dramatisch. Gleich im ersten Satz ist die Rede davon, dass es einen Mordanschlag auf Kommissar Glockner geben soll. Jemand will ihn töten. Das Ganze soll in einem Kurzurlaub in Österreich stattfinden. Es wird dramatisch werden, aber Tarzan und Gabi können das Schlimmste gerade noch verhindern. Der Klappentext vom Hörspiel ist jetzt komplett anders als der vom Buch. Dort wird viel mehr auf die Vorgeschichte eingegangen, warum jemand den Kommissar töten will, obwohl diese Vorgeschichte auch nur erzählt wird. Beiden Klappentexten ist gemeinsam, dass die titelgebende Mondscheingasse nicht erwähnt wird. Die Handlung dort bezieht sich nur auf den Anschlag in Österreich und nicht auf das, was später in der Millionenstadt passieren wird.
Die Anfangsszene findet komplett ohne TKKG statt. Wir werden einfach in die Handlung reingeworfen, so ähnlich wie im Klappentext. Es wird von Anfang an dramatisch. Wir lauschen nämlich einem Dialog zwischen einem gewissen Gustav Uckmann, und einer gewissen Sophia. Es hört sich so an, als ob die beiden sich gerade in einer Bar getroffen hätten und Gus hat wohl den Eindruck, dass er Sophia gerade abgeschleppt hat. Sobald sie in seiner Wohnung angekommen sind, gibt Sophia zu erkennen, dass sie sich ihm nur in geschäftlicher Absicht genähert hat. Sie überbringt ihm nämlich ein Jobangebot von einem gewissen Gianni Parisano. Das ist wohl ein großer Drogenboss, der auch in der Millionenstadt Fuß gefasst hat. Dort hat ihm aber ein gewisser Bulle einen Strich durch die Rechnung gemacht und zur Strafe und auch zur Abschreckung für die anderen Polizisten soll dieser Bulle jetzt dran glauben und diesen Mordauftrag bietet Sophia Gus Uckmann an. Und dann platzt die Bombe, als sie den Namen rauslässt. Dieser Bulle, der beseitigt werden soll, ist nämlich Emil Glockner. Gus ist erstmal ein bisschen erstaunt, dass Sophia hier jetzt eigentlich nur geschäftlich was von ihm will, aber für Gianni arbeitet er immer sehr gerne. Er nimmt dankend diesen Auftrag an und möchte mit Sophia dann aber doch noch zum gemütlichen Teil des Abends übergehen. Ob es dazu kommt oder nicht, erfahren wir leider nicht mehr. Wir blenden uns aus der Szene aus.
In der nächsten Szene ist es Freitag, wohl ein paar Tage später. Und wir sind mit TKKG und Kommissar Glockner im Auto unterwegs nach Österreich, ins Engetal, in das Hotel Tiroler Hof. Dort sollen sie nämlich das Wochenende verbringen. Sie sind eingeladen worden. Es wird die Szenerie beschrieben, das Engetal ist landschaftlich sehr schön, die Tierwelt wird beschrieben und es wird seinem Namen gerecht, denn es gibt nur eine ganz schmale Straße, die zwischen hohen Bergen ins Tal hineinführt, man kommt nur mit dem Wagen und dem Bus hin. Karl weiß, an der Stelle ist mal eine Lawine heruntergegangen und das Engetal war für mehrere Tage von der Außenwelt abgeschnitten und diese Örtlichkeiten spielen auch für den Anschlag, den Gus Uckmann geplant hat, eine Rolle. Warum TKKG dorthin fahren, hat eine Vorgeschichte, die im Buch am Anfang erzählt wird. Da gibt es nämlich eine Lebensrettermedaille. Im Frühjahr haben nämlich TKKG und Kommissar Glockner ein kleines Kind vor dem Ertrinken gerettet. Das ist aufs Eis gegangen, ein zugefrorener See, aber das Eis hat ihn nicht getragen. TKKG und Emil Glockner haben die Hilferufe gehört und haben dann eine Schlange gebildet. Sie haben sich bäuchlings auf das Eis gelegt und nach vorne gerobbt zu Otto, der verzweifelt in seinem Eisloch versucht hat, nicht unterzugehen. Ganz nett fand ich, dass die Schlange auch in TKKG-Form war. Also Tarzan ganz vorne, der dann den Jungen hat können greifen und dann die anderen Mitglieder. Kommissar Glockner als der Schwerste ist an Land geblieben. Aber auch die Szene wird, wenn wir auch nicht dabei sind, doch zumindest dem Bürgermeister der Stadt, der die Medaille übergibt, sehr dramatisch geschildert. Denn das Eis begann schon unter Tarzan zu bröckeln. Und Kommissar Glockner hat mit einer unmenschlichen Anstrengung die 5 Kinder an Land zurückgezogen. Und der Vater von Otto wollte sich nun erkenntlich zeigen und hat die Lebensretter eingeladen. Auch Margot Glockner hätte natürlich mitgedurft, aber sie ist verhindert. Sie muss eine kranke Freundin pflegen. Als die 5 dann am Tiroler Hof ankommen, werden sie gleich von der Familie Zinke-Schorlau begrüßt. Es gibt 3 Mitglieder. Vater Xaver, dem das Hotel gehört, der kleine Otto, der gerettet wurde, und die Tochter Sophie. Otto hat hier jetzt seinen einzigen Sprechauftritt. Er sagt nie wieder, das war's. Allerdings haben sie im Vergleich zum Buch 33% seiner Worte gekürzt. Im Buch darf er nämlich noch ein Wort mehr sagen. Dann bittet Sophie die TKKG-Freunde, die Anmeldezettel auszufüllen als Ausländer, alle mit eigener Handschrift. Denn sie hat ein Hobby, sie beschäftigt sich mit Graphologie. Und Karl erklärt uns dann kurz, was das ist, dass man nämlich glaubt, am Schriftbild einer Person erkennen zu können, welcher Charakter dahinter steckt.
Die Zinke-Schollaus wissen natürlich schon, mit wem sie es zu tun haben. Und Sophie freut sich darauf, die Einsatzfreude im Schriftbild von TKKG zu entdecken. Außerdem kündigt Herr Zinke-Schollau an, dass er Tarzan in den Fitnessraum sperren würde, damit der seinen Spaß hat. Und als Klößchen nachfragt, ob man denn an seiner Schrift auch erkennen könnte, dass er möglicherweise größere Portionen bevorzugt, referiert Sophie, dass man durchaus schließen könnte, dass man einen sinnesfrohen Menschen vor sich hat, der gern isst und trinkt und wahrscheinlich dann auch eine duftende Seife benutzen würde. Das ist jetzt ein lustiges Geplänkel und Tarzan kommentiert das auch noch mit, naja, duftende Seife trifft auf Willi jetzt nicht zu, aber mit dem Rest hat Sophie ins Schwarze getroffen. Während TKKG jetzt beim Abendessen sitzen, reist noch ein weiterer Gast an. Ein Richard Heise checkt bei Sophie ein und fragt direkt, wo er telefonieren kann. Sie weist ihm eine Telefonkabine in der Halle zu und der Hörer kann das Telefonat mithören. Dabei stellt sich raus, bei Richard Heise handelt es sich um einen falschen Namen. Eigentlich versteckt sich Gus Uckmann dahinter. Und er telefoniert hier mit Sophia, seiner Auftraggeberin, und teilt ihr mit, er hätte bei seiner Recherche über Glockner zufälligerweise im Lebensmittelladen von Frau Glockner erfahren, dass der Kommissar sich für dieses Wochenende in Österreich befindet. Und er hat sich einen, wie er findet, genialen Plan zurechtgelegt. Er ist nämlich dem Kommissar nachgereist und er hat jetzt doppelt im Tiroler Hof eingecheckt. Einmal ganz offiziell als Gus Uckmann, aber jetzt auch noch in der Maske von Richard Heise. Und sein Plan ist, dass Richard Heise im Laufe des Wochenendes Glockner ermorden wird und sich dann in Luft auflöst. Und während die Polizei nach diesem ominösen Heise sucht, werden alle anderen Gäste inklusive Gus Uckmann unbehelligt abreisen können. Und damit hat sich Gus Uckmann schon eine gute Exit-Strategie überlegt, weil er natürlich auch weiß, wie die Örtlichkeiten im Engetal sind und dass, sobald der Mord entdeckt wird, das Tal vermutlich sofort abgeriegelt wird. Wenn die Polizei also nach Heise sucht, kann er als Gus Uckmann trotzdem noch unbehelligt entkommen.
TKKG sprechen danach mit Sophie an der Anmeldung. Sie hat gerade den Anmeldezettel von diesem Richard Heise analysiert. Jetzt fällt ein Satz, der im Hörspiel etwas in der Luft hängt. Gabi fragt nämlich, ob Heise ein ängstlicher Typ sei. Das erklärt sich vom Buch her, denn sie haben erfahren, dass das Zimmermädchen im Zimmer von Heise eine Pistole auf dem Nachttisch gesehen hat. Und klar, wer eine Pistole hat, der kann natürlich ein ängstlicher Typ sein. Deswegen fragt Gabi nach. Aber wir, der Hörer, wissen ja schon, man kann auch ein Mörder sein. Aber Sophie verneint das. Die Merkmale von Heises Schrift weisen unglaubliche Brutalität auf. Und es gibt einen zweiten Gast, der auch heute angereist ist, der dieselben Merkmale hat, nämlich Gus Uckmann. Was natürlich nicht verwunderlich ist, wir wissen ja, es ist dieselbe Person. TKKG wissen das aber noch nicht. Sophie erzählt dann noch, dass man selbst, wenn man seine Schrift verstellt, absichtlich schmiert oder sie sonst irgendwie ändert, die typischen charakterlichen Merkmale immer da wären. Man könnte also seinen wahren Charakter nicht verheimlichen. Persönlich halte ich das jetzt für Mumpitz. Wenn ein Rechtshänder mit links und einem dicken Malstift Großbuchstaben nach links geneigt malt, dann kann man an diesen Dingen rauslesen, was man will. Das hat aber überhaupt nichts mit irgendwelchen Charaktereigenschaften zu tun. Das heißt, verstellte Schriften kann man schon mal gar nicht zuordnen. Und ob man überhaupt irgendetwas an einer Schriftprobe charakterlich feststellen kann, wage ich auch mal sehr stark zu bezweifeln. Was mit Sicherheit geht, ist, dass man feststellt, wie stark aufs Papier gedrückt wurde. Und vielleicht kann man daraus den Schluss ziehen, der Schreiber war wütend, aber möglicherweise hat auch einfach nur der Kugelschreiber nicht funktioniert. Im Buch geht Sophie da auch noch einen Schritt weiter. Sie sagt nämlich explizit, dass man den Bleistift auch zwischen die Zähne nehmen könnte oder zwischen die Zehen und trotzdem könnte man seinen Charakter nicht verstellen. Ich glaube, das ist eine typische Wolffsche Übertreibung. Allerdings hat ihr Hobby durchaus einen praktischen Nutzen für den Tiroler Hof, denn dadurch, dass sie die Anmeldezettel überprüft, glaubt sie herauslesen zu können, ob zum Beispiel ein Nörgler gerade eincheckt und dann wird, so habe ich es verstanden, eventuell die Serviette ganz akkurat beim Abendessen neben seinen Teller gelegt. Manchmal kommen auch Hypochonder, dann wird das Fenster nicht aufgemacht und solche Dinge. Das Tiroler Hof versucht also damit, sich ganz auf seine Gäste einzustellen. In der TKKG-Serie selbst geht es noch einmal am Rande um Graphologie, dann aber auf eine Art, die ich für sinnvoll halte. In der Folge Die Haie vom Lotusgarten werden nämlich Kreditkarten gefälscht und dann müssen natürlich auch die Unterschriften gefälscht werden. Und Karl erkennt, dass die graphologisch sehr ähnlich sind und das wird ja auch in der Forensik gemacht, dass man also überprüft, ob Unterschriften von derselben Person stammen könnten. Wir haben ja so ein ähnliches Experiment auch mal gemacht in unserer Besprechung über Trixi Belden, löst das Rätsel, wo wir auch versucht haben, Unterschriften nachzumachen. Aber zumindest ich kann es überhaupt nicht. Aber zurück in der Geschichte fällt in der ganzen Diskussion über Graphologie ein schöner Ausdruck. Heise und Unckmann könnten nämlich charakterliche Zwillinge sein. Die Szene endet dann mit einem lustigen Willi. Er kommt nämlich ganz aufgeregt aus der Küche zurückgerannt. Er hat einen neuen Freund gefunden, den Koch. Und er überlegt ernsthaft, ob, wenn er nicht schon Sohn eines Schokoladenfabrikanten wäre, dass vielleicht die Berufslaufbahn des Kochs was für ihn wäre. Denn den ganzen Tag nur ans Essen denken, das würde ihn geistig völlig ausfüllen. Das ist eins der vielen schönen Zitate in der Folge. Auch wenn er mit seinem neuen Spitznamen nicht ganz so glücklich ist, da in Österreich die Klöße Knödel heißen, müsste man ihn hier auch Knödelchen rufen.
Die nächste Szene versorgt uns jetzt mit Informationen, die wir im weiteren Verlauf der Handlung noch brauchen werden, die jetzt aber erstmal ein bisschen in der Luft hängen. Also beim ersten Hören dieser Szene wusste ich nicht so genau, wozu diese Informationen jetzt eigentlich gut sein sollen. Kommissar Glockner bekommt nämlich einen Anruf vom Polizeipräsidium aus der Millionenstadt. Und wie es Glockners Art ist, nach dem Telefonat teilt er diese Informationen sofort mit TKKG. Es ging um einen gewissen Neschke, das ist ein Verbrecher, der in der Millionenstadt im Gefängnis sitzt. Glockner hat geholfen, ihn wegen eines Mordversuchs zu verhaften. Und jetzt ist aber rausgekommen, Neschke hat noch mehr auf dem Kerbholz. Er ist mitverantwortlich für einen Postzugraub in Spanien, bei dem eine Beute von ungefähr 6 Millionen angefallen ist. Bei diesem Postzugraub hatte Neschke noch einen Komplizen. Und die Kollegen wollen jetzt von Kommissar Glockner wissen, der sich ja schon länger mit Neschke beschäftigt hat, ob er eine Idee hätte, wer dieser Komplize gewesen sein könnte. Die Kollegen haben nämlich auch die Informationen schon, dass die Beute in irgendeinem Bankschließfach deponiert sein soll. Und dieses Bankschließfach ist gesichert durch zwei Schlüssel und Neschke hat einen und der Komplize hat den anderen. Kommissar Glockner kann den Kollegen jetzt allerdings nicht weiterhelfen. Er hat auch keine Idee, wer der Komplize von Neschke sein könnte. Und damit bleibt dieser Fall jetzt erstmal ungelöst. Glockner hat, wie gesagt, diese Informationen alle mit TKKG geteilt, mahnt jetzt aber nochmal an, das ist kein Fall für TKKG, als ob die Kinder sich davon jemals hätten abschrecken lassen.
In der nächsten Szene, es ist Samstagmorgen, wird es jetzt dramatisch. Der Mordanschlag auf Kommissar Glockner, der im Hörspiel Klappentext angesprochen wurde, findet nämlich gleich statt. Tarzan und Gabi sind unterwegs, sie haben einen Waldlauf gemacht und sind jetzt vor einem Wasserfall angekommen, so wie ich es verstanden habe, am Fuß. Sie wollen eine steile Wand hinaufklettern, denn oben hätte man bestimmt eine herrliche Aussicht. Das nehmen sie in Angriff und die Mühe hat sich gelohnt. Es ist geräuschtechnisch hier sehr gut, wir hören den Wasserfall. Tarzan und Gabi sehen auf dem Weg dann eine Gestalt näher kommen, also auf dem Weg unten am Wasserfall eine Gestalt näher kommen. Es ist Gabis Vater, der Kommissar macht wohl einen Morgenspaziergang. Die Kinder rufen und schreien und winken, aber der Wasserfall ist einfach zu laut, der Kommissar hört sie nicht. Dann kommt aber plötzlich noch eine zweite Gestalt hinter Kommissar Glockner und sie können erkennen, das ist Heise. Und er richtet plötzlich eine Waffe auf Kommissar Glockner. Vielleicht spiegelt sich das Sonnenlicht im Metall der Pistole. Schreien und rufen hilft ja nichts, aber Tarzan hat eine gute Idee. Er nimmt Steine und wirft sie auf Heise. Zum einen können sie so verhindern, dass der Verbrecher anlegen kann und wirklich Kommissar Glockner erschießen kann. Zum anderen machen die runterprasselnden Steine natürlich auch den Kommissar aufmerksam, dass hinter ihm etwas los ist und er springt in ein Gebüsch und kann sich so retten. Tarzan und Gabi werfen weiter mit Steinen. Es lösen sich ein paar Schüsse aus der Waffe von Heise und der Verbrecher verschwindet. Ich fand die Szene sehr gut, denn Wasserfälle in Hörspielen kenne ich persönlich jetzt so gut wie keine. Die einzige andere Folge, die mir jetzt noch eingefallen ist, ist die 5 Freunde aus der zweiten Sprechergeneration und die geheimnisvolle Stadt, wo hinter dem Wasserfall ein Eingang zu einer Höhle versteckt ist.
Mir fiele zu Wasserfall dann noch 3 Fragezeichen und die gefährliche Erbschaft ein, wo Skinny Norris damit, dass er bei einem Hausboot die Verteuung löst, die 3 Fragezeichen in Lebensgefahr bringt, denn das Hausboot treibt dann auch langsam auf einen Wasserfall zu. Und was ich auch noch in Erinnerung habe, ist Bibi Blocksberg im Dschungel, wo Bibi sich aus Versehen in einen Zauberdschungel hext und sich irgendwann auf einem Floß wiederfindet, das auch auf einen Wasserfall zutreibt. Und dass seine Dramatik daraus bezieht, dass Bibi im Moment so verwirrt ist, dass ihr kein Hexspruch einfällt, sodass sie erst im letzten Moment sich retten kann. Zurück bei TKKG steigen Tarzan und Gabi jetzt schnellstmöglich am Wasserfall wieder ab, treffen am Fuß auf einen unverletzten Kommissar Glockner, der erstmal völlig verdattert ist, was dieser Richard Heise denn eigentlich gegen ihn haben soll. Er kann sich das überhaupt nicht erklären, was dieser Mordanschlag zu bedeuten hat. Außerdem sind die 3 noch nicht außer Gefahr, denn der Kommissar merkt ganz richtig an, Heise muss gemerkt haben, dass er erkannt wurde. Das heißt, auf dem Weg zurück zum Tiroler Hof müssen die 3 jetzt besonders vorsichtig sein. Es ist durchaus möglich, dass Heise ihnen irgendwo auflauert und sie immer noch erledigen will. Daher ist der Plan jetzt, einen weiten Bogen zu schlagen zur Straße, dort den Bus zu nehmen und sich so gefahrlos zum Tiroler Hof transportieren zu lassen.
Als die 3 im Hotel dann ankommen, wird sofort die Polizei verständigt. Es startet eine groß angelegte Suchaktion, aber Heise ist nirgendwo aufzufinden. Das Einzige, das die Polizei finden kann, ist ein Koffer mit Verkleidungsutensilien, einer Hornbrille und einem Bart. Das heißt, jetzt ist auch der Polizei klar und TKKG, und sie ziehen jetzt mit unserem Wissen gleich, Heise war eine Person, die es gar nicht wirklich gibt. Die Frage, die im Raum steht, ist nun, aber wer war Heise wirklich? Mittlerweile haben ein paar Gäste den Tiroler Hof und das Engetal verlassen. TKKG selbst ist nur Gus Uckmann aufgefallen. Wir wissen ja schon von Sophie, dass Uckmann und Heise charakterliche Zwillinge sind. Und auch die Stimmen, obwohl Heise geflüstert hat, weil er angeblich erkältet war, wären völlig identisch gewesen. Und weil Gus Uckmann mit seinem echten Namen im Hotel abgestiegen ist, wissen Sie nun auch, Uckmann kommt aus der Millionenstadt. Und jetzt macht das Ganze so langsam einen Sinn, denn der Kommissar hat sich natürlich auch gefragt, warum bitteschön will in Österreich mich jemand erschießen? Hier kenne ich niemanden. Aber wenn Uckmann der Mörder sein sollte und er kommt aus der Millionenstadt, in der Millionenstadt hat Kommissar Glockner natürlich einige Ganoven hinter Gittern gebracht und dann macht das Ganze schon wiederum Sinn. Aber nach diesen Ereignissen können Sie natürlich nicht einfach ein gemütliches Wochenende in Österreich verbringen. Es gibt noch ein reichliches Abendessen und dann machen sich die 5 auf den Weg zurück in die Heimatstadt.
Ich wollte jetzt mal ein bisschen den Plan von Gus Uckmann beleuchten. Also ich finde es erstmal schlau, dass er sich diese Maske überlegt hat, dass er also doppelt im Engetal aufgetaucht ist, um seinen Rückzug zu sichern. Was ein bisschen doof gelaufen ist, glaube ich, ist, dass sein Maskeradekoffer gefunden wurde. Das war so wohl nicht geplant, denn eigentlich sollte es ja so laufen, dass man nach Richard Heise sucht und alle anderen Gäste einfach ungehindert abreisen lässt. Sobald die Polizei jetzt diese Maskerade gefunden hat, ist klar, dass Richard Heise eine imaginäre Person ist und dass man jetzt natürlich rausfinden muss, wer hat sich in Richard Heise verwandelt. Ich denke allerdings, das war eben nicht geplant und das ist der Panik geschuldet, in die Gus Uckmann verfallen ist, weil sein Mordanschlag eben fehlgeschlagen ist und er beobachtet wurde. Das hat er mit Sicherheit nicht geplant. Auf der anderen Seite muss der Verdacht natürlich erstmal auf Richard Heise gelenkt werden. Und wenn er nicht geplant hat, dass er beobachtet wird, gehe ich davon aus, dass er absichtlich seine Waffe auf dem Nachttisch hat liegen lassen und damit gerechnet hat, das Zimmermädchen wird nach einem Mordanschlag natürlich sofort der Polizei berichten. Also ich habe da eine Waffe gesehen und damit fällt der Verdacht auf Heise. Was ich auch nicht ganz so schlau von Uckmann finde, ist, dass er unter seinem eigenen Namen abgestiegen ist. Wenn er als Richard Heise durchgeht, dann braucht er entweder keinen Pass, um sich zu legitimieren, oder er hat falsche Papiere auf den Namen Richard Heise. Dann hätte er sich auch noch einen zweiten falschen Pass besorgen können und hätte anreisen können als Richard Heise und Marius Müller. Dann hätte die Polizei keinen Anhaltspunkt gehabt, so wie sie es jetzt hat, dass Sophie diese graphologischen Gutachten erstellt und sofort rausfindet, Heise und Uckmann sind charakterliche Zwillinge. Gut, damit konnte er nicht rechnen. Aber auch so muss er ja damit rechnen, dass die Personalien von allen Leuten, die im Engetal abreisen, aufgenommen werden und dass er damit irgendwie polizeibekannt ist. Und da hätte irgendwie ein weiterer imaginärer Mensch namens Marius Müller oder wie auch immer die Polizei, glaube ich, vor größere Herausforderungen gestellt. Andererseits ist es natürlich so, wie immer in diesen Kinderkrimis, die Verbrecher müssen natürlich Fehler machen, damit TKKG einen Ermittlungsansatz hat. Insofern ist das schon in Ordnung. Im echten Leben ist es mit Sicherheit auch so, dass wenn die Verbrecher wirklich das perfekte Verbrechen begehen, kann man sie halt einfach nicht fassen. Die Polizei ist mehr oder weniger darauf angewiesen, dass Verbrecher manchmal halt einfach dumme Fehler machen. Zurück in der Handlung fahren wir jetzt mit Kommissar Glockner und TKKG zurück in die Millionenstadt. Im Auto gibt es nochmal einen weiteren Informationsaustausch. Kommissar Glockner hat erneut mit dem Präsidium telefoniert und weitere Informationen erhalten. Wir wissen jetzt, dass Gus Uckmann in der Millionenstadt im Langen Theo gemeldet ist. Das ist wohl ein stadtbekanntes Wohnhochhaus, so ähnlich wie der steile Zahn aus der Stunde der schwarzen Maske. Und Polizei wird natürlich vor dem Langen Theo postiert, um Gus Uckmann abzufangen, sollte er in seine Wohnung zurückkehren. Des Weiteren haben die Kollegen mittlerweile ermittelt, dass Gus Uckmann der gesuchte Komplize von Neschke ist. Uckmann also auch mitverantwortlich war für diesen spanischen Postzugraub. Und wenn demnächst dann jetzt hoffentlich beide Ganoven, Neschke und Uckmann, in Haft sitzen, hofft die Polizei von einem von beiden dann doch irgendwie das Versteck der Beute erfahren zu können.
Die Rückfahrt findet samstags statt. Jetzt sind wir einen Tag später, Sonntag, also der dritte Tag der Handlung, immer noch das Wochenende, wo sie also in Österreich waren. Und Tarzan ist am frühen Morgen schon gleich bei Glockners aufgeschlagen. Der Kommissar kommt zurück von einer Durchsuchung. Jetzt, wo die Polizei weiß, dass Uckmann auch bei dem Postzugraub beteiligt war, haben sie wohl einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung bekommen. Und dort haben sie in einem Werkzeugkoffer einen kleinen länglichen Schlüssel gefunden, der aussieht, als würde er zu einem Schließfach gehören. Dort könnte also die Postzugraubbeute drin sein. Allerdings wissen sie nicht, wo dieses Schließfach, wahrscheinlich ein Bankschließfach, ist, ob in der Millionenstadt oder vielleicht sogar irgendwo im Ausland. Allerdings gibt es vielleicht eine Chance, Uckmann demnächst zu fassen, denn Uckmann hat bei der Hausverwaltung angerufen vom Langen Theo und hat angekündigt, er würde einen Bekannten vorbeischicken, der ihm, also Uckmann, ein paar Werkzeuge bringen sollte. Die Hausverwaltung solle bitte die Wohnung aufsperren, die hat nämlich einen General-Hauptschlüssel. Natürlich ist allen klar, Uckmann geht es nicht um die Werkzeuge, er will diesen Schließfachschlüssel haben für seine Millionenbeute. Und die Polizei hofft nun, wenn sie den Bekannten verfolgt, denn der muss ja irgendwie mit Uckmann in Kontakt treten, dass sie dann den Verbrecher fangen können. Tarzan und Gabi wollen bei dieser Beschattung mitmachen und mit Margot Glockners Hilfe können sie den Kommissar auch überreden, sie mitzunehmen.
Was mir in der Szene ein bisschen aufgestoßen ist, ist die Selbstverständlichkeit, mit der die Hausverwaltung im Langen Theo einen Generalschlüssel hat, mit dem sie den Bekannten einfach so in die Wohnung lassen kann. Im Buch ist es nun so, dass der Lange Theo eine ziemliche Luxusimmobilie ist. Mag sein, dass das ein extra Service für die Gäste da ist, so ein Concierge-Service, dass immer jemand da ist, der notfalls irgendwelche Handwerker oder den Heizungsableser reinlassen kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Hausverwaltung keinen Zweitschlüssel für eine vermietete Wohnung haben darf. Ich kann mich natürlich als Mieter dafür entscheiden, denen einen Zweitschlüssel zu geben, damit die halt irgendwelchen Service für mich ausführen können. Aber dass die einfach mal so per se und möglicherweise ohne, dass der Mieter was davon weiß, noch einen Schlüssel haben, das ist meines Wissens in Deutschland nicht erlaubt. Einem Mieter müssen sämtliche Schlüssel für seine Wohnung ausgehändigt werden. Denn sobald ich eine Wohnung gemietet habe, ist das mein Schutzraum, in dem sonst niemand was zu suchen hat, wenn ich den nicht reinlasse. Aber sei es drum, die Hausverwaltung hat eben einen Schlüssel zur Wohnung von Uckmann. Und der Bekannte, den er auch namentlich schon angekündigt hat, Herr Meisel, kommt jetzt, wird von der Hausverwaltung reingelassen. Aber die Polizei lauert schon vorm Langen Theo und nimmt die Verfolgung auf. Ganz professionell in mehreren Teams, die sich ständig abwechseln, per Funk in Kontakt stehen, sodass Meisel keine Chance hat zu merken, dass er verfolgt wird. Die Fahrt geht zum Hauptbahnhof und im Wagen von Kommissar Glockner ist man jetzt besorgt. Hauptbahnhof ist immer großes Gewimmel. Da hat Meisel doch eine Chance, möglicherweise uns kurz aus den Augen zu entkommen, sich mit Gus Uckmann zu treffen, diesen Schlüssel zu übergeben und dann sind wir die Gelackmeierten. Wir können wahrscheinlich gar nicht so nah dranbleiben an Meisel, dass es nicht auffällt, jedenfalls nicht die Polizisten. Tarzan bietet an, dass er das ja übernehmen könnte. Auf einen unter 18 achtet doch niemand. Und außerdem verlangt er auch noch den Hut von Kommissar Glockner. Wenn er den aufsetzt, dann sieht er aus wie ein Penner und wird sozusagen unsichtbar. Glockner krummelt jetzt noch ein bisschen beleidigt. Mein Hut passt zu einem Penner. Ich finde ihn schön. Finde ich sehr gut gesprochen hier. Mich hat diese Szene dann auch immer ein bisschen an die 80er Jahre TKKG-Fernsehserie erinnert. Dort trägt Kommissar Glockner, übrigens auch gespielt von Edgar Bessen, der ja später auch in den TKKG-Hörspielen den Kommissar Glockner spricht, gerne mal einen Hut. Also der Kommissar ist da immer so ein bisschen farblos mit einem beigen, braunen oder grauen Anzug und so einem entsprechenden Hut auch. Erinnert mich ein bisschen an die noch älteren Krimis, wie zum Beispiel der Alte mit Sigrid Lowitz, der hat so ähnliche Hüte getragen. Angekommen am Bahnhof wird der Plan in die Tat umgesetzt. Tarzan bleibt möglichst nah an Meisel dran. Die Polizisten halten sich ein bisschen im Hintergrund. Und Tarzan verfolgt Meisel bis in die Postfiliale am Bahnhof und kann ihm sogar über die Schulter gucken, als er einen Briefumschlag adressiert an Richard Heise, Tiroler Hof, Engetal, Österreich. Jetzt ist Tarzan natürlich erstmal verblüfft. Was soll das denn? Meisel steckt jetzt auch noch einen Schlüssel in diesem Briefumschlag, aber bevor er den in den Briefkasten schmeißen kann, greift Kommissar Glockner ein, spricht Meisel an und bittet ihn um ein Gespräch. Sie wollen doch mal mit Meisel reden, der sich allerdings dumm stellt und erstmal aus allen Wolken fällt. Was will denn die Polizei von mir?
Ich finde diese Szene und diesen Twist hier sehr gut. Wenn ich längere Zeit nur das Hörspiel höre und das Buch nicht mehr so richtig auf dem Schirm habe, dann bin ich hier auch immer wieder verwirrt und denke mir, wieso will jetzt plötzlich Gus Uckmann seinen Schlüssel nach Tirol schicken lassen? Weil bei dem Wort Schlüssel denke ich natürlich an den Schließfachschlüssel für die Postzugraubbeute. Aber so ist es hier gar nicht. Denn Gus Uckmann hat sich einen schlauen Plan überlegt. Er weiß ja auch, dass die Polizei diesen Bekannten verfolgen wird. Denn er hat ja Spitze gekriegt, die Polizei beobachtet seine Wohnung und die Hausverwaltung hat ja auch wirklich der Polizei Bescheid gesagt, dass Meisel kommen soll. Was Gus Uckmann hier macht mit diesem Schlüssel, das ist einfach nur eine Verhöhnung der Polizei. Denn der Schlüssel, den Meisel nach Österreich schicken soll, ist zwar auch ein Schließfachschlüssel, aber das ist ein Schließfach, in das Meisel vor kurzem die Werkzeuge aus Uckmanns Wohnung hier im Bahnhof eingesperrt hat. Der Schlüssel, um den es eigentlich geht, also der Schließfachschlüssel für die Postzugraubbeute, der hat den Bahnhof nie erreicht. Denn Meisels Weg zum Bahnhof führte durch eine sehr enge Straße, da wird gebaut. Und weil die Polizei mit ihrem Wagen da natürlich nicht so nah aufrücken kann, dass Meisel erkennt, er wird verfolgt, hat sie so großen Abstand halten müssen, dass sie nicht gesehen hat, wie Meisel an einer Engstelle aus seinem fahrenden Wagen den Schließfachschlüssel für die Beute über einen Zaun geworfen hat. Und hinter diesem Zaun hat Gus Uckmann gelauert, den Schlüssel an sich genommen und ist abgehauen. Und die Polizei hat dann weiter Meisel im Auto zum Bahnhof verfolgt. Meisel selbst, das kommt in der Vernehmung auch noch raus, ist aber völlig ahnungslos. Er selbst hat nichts mit Uckmann zu tun. Das war einfach nur ein Freundschaftsdienst. Er hat ein paar hundert Mark dafür bekommen, dass er eben diese zwei Dinge tut.
Klockner lässt Meisel jetzt in der Obhut seiner Kollegen zurück und macht sich mit Tarzan und Gabi schnellstmöglich auf den Weg zur Kantstraße, zu dieser Baustelle, wo Meisel den Schlüssel über den Zaun geworfen hat. Er kann sich natürlich auch denken, dass Uckmann da wohl gelauert hat und mittlerweile über alle Berge ist, aber das muss er auf jeden Fall überprüfen. Hinter besagtem Bretterzaun befindet sich ein leerer Platz, Sandboden, ein paar Grasbüschel wachsen da, ein paar Kinder spielen Fußball, also relativ übersichtlich, von Uckmann natürlich keine Spur. Glockner möchte mit den fußballspielenden Kindern reden, während Tarzan und Gabi den Boden halt mal absuchen, ob da vielleicht doch noch irgendwo ein Schlüssel rumliegt. Tarzan findet auch was Glänzendes, aber es ist nicht Gus Uckmanns Schließfachschlüssel. Es ist ein Kettchen mit einem Anhänger, auf den UR eingraviert ist. Und jetzt folgt hier ein, wie ich finde, etwas charakteruntypisches Verhalten. Natürlich braucht man es für den Fortgang der Handlung, aber ich habe es den handelnden Personen nicht so ganz abgekauft. Zum einen fragt Tarzan bei Kommissar Glockner nach, ist das Kettchen wertvoll, muss ich das im Fundbüro abgeben? Und Glockner meint, nö, ist hübsch, aber nicht wertvoll und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand danach fragen würde. Ich gehe davon aus, wenn da schon Initialen eingraviert sind, hat das wahrscheinlich für irgendjemanden eine emotionale Bedeutung. Würde ich jetzt also nicht mal so weit von mir weisen, dass keiner da im Fundbüro nachfragen würde. Und außerdem entscheidet Tarzan jetzt auch noch spontan, ja, dann schenke ich das Kettchen Gabi, überreicht ihr mit den Worten, wenn du es putzt, ist es dann auch wieder wie neu. Also erstens mal irgend so was, was ich irgendwo auf der Straße aufgegabelt habe, weiter zu verschenken und dann dem Beschenkten auch noch die Arbeit aufzuhalten. Also da hätte Tarzan wenigstens das Putzen nochmal übernehmen können. Da fand ich die Szene in Rätsel um die alte Villa durchaus liebevoller, als er ihr ja schon mal ein Kettchen geschenkt hat von seinem Finderlohn. Und damals hieß es ja noch, das würde sie nie wieder ablegen, höchstens beim Schwimmtraining. Davon ist hier jetzt allerdings, keine Ahnung, 20 Folgen später auch keine Rede mehr. Glockner hat von den fußballspielenden Kindern auf jeden Fall auch noch erfahren, dass ein Mann, auf den Gus Uckmanns Beschreibung passt, hinter Bretterzaun gelauert hat, irgendwas aufgehoben hat. Wir müssen also davon ausgehen, er hat seinen Schließfachschlüssel, hat jetzt keinen Grund mehr, noch in der Millionenstadt zu bleiben, wird untertauchen. Und leider wird er dann erst, wenn Neschke entlassen wird, feststellen, dass die Polizei den Schließfachschlüssel ausgetauscht hat. Im Moment muss der Fall Uckmann wahrscheinlich unerledigt zu den Akten gelegt werden. Ich sehe im Moment keinen weiteren Ermittlungsansatz.
Und jetzt vergehen im Buch 5 Wochen, in denen die TKKG-Bande andere Taten begeht und die Sommerferien plant. Es ist leider nicht beschrieben, was passiert. Ich hätte es cool gefunden, wenn wir hier jetzt so eine Art Fall im Fall hätten, dass jetzt zum Beispiel die Dinge passieren, die im Buch 32 oder 33 passieren. Aber ich glaube, so ein Konzept hat man in keinem Hörspiel verfolgt. Allerdings ist es für den Fortgang der Geschichte aus mehreren Gründen notwendig, warum jetzt Zeit vergehen muss. Denn zum einen bricht in diesen Wochen Neschke aus dem Gefängnis aus. Gabi hat das von ihrem Vater mitbekommen und trifft sich jetzt mit den Jungs in einem kleinen Park in der Nähe der Mondscheingasse und so langsam nähern wir uns dem Finale des Hörspiels. Sie teilt das den Kindern mit und jetzt wird der Fall Uckmann wieder aktuell. Der zweite Grund, warum Zeit vergehen muss, ist, Uckmann hat seine Wohnung in einem Zeitmietvertrag gemietet. Der läuft Ende Juni ab, dann soll die Wohnung entrümpelt werden und neu vermietet. Jetzt ist es so, Uckmann und Neschke scheinen keine besonders guten Kumpel zu sein, die immer in denselben Kneipen abhängen. Die müssen sich aber treffen, damit sie an das Schließfach mit der Post zu Grobbeute rankommen. Und den einzigen gemeinsamen Ort, den sie wohl haben, ist der lange Theo. Und die Polizei hofft nun, dass sich irgendwie alle Fäden dort kreuzen und sie möglicherweise beide Verbrecher, also Uckmann und Neschke, dort irgendwie aufsammeln können. Und der Hauptgrund, warum Zeit vergehen muss, ist, Gus Uckmann weiß jetzt, er ist aufgeflogen, er muss dauerhaft untertauchen, aber das will er eben nicht im Untergrund machen, sondern er will gut leben. Und er macht jetzt dasselbe, was Erik Brachold in den Banditen im Palasthotel gemacht hat. Er unterzieht sich einer kosmetischen Operation und taucht mit einem neuen Gesicht wieder in der Millionenstadt auf. Weil Uckmann natürlich auch irgendwie in den langen Theo muss in seine Wohnung, weil er glaubt, Neschke ruft dort an, genau das glaubt ja auch die Polizei, wird er jetzt größenwahnsinnig. Denn er hat ja schon mit seinem Brief mit dem Schlüssel von Meisel ans Engetal die Polizei verhöhnt. Und jetzt mit seinem neuen Gesicht stellt er sich selbst als neuen Nachmieter vor. Das klappt auch. Er kriegt seine eigene Wohnung jetzt unter dem Namen Gelert. Und die Polizei versucht, weil dieser neue Mieter eine so unglaublich ähnliche Stimme zu Gus Uckmanns Stimme hat, diesen zur Mitarbeit zu überzeugen. Stefan Wolf treibt es hier also wirklich auf die Spitze. Gelert Uckmann stimmt zu, dass, wenn Neschke anruft, dann wird er einen Treffpunkt ausmachen und der Polizei sagen, wo dieser Treffpunkt ist. Und dann hofft die Polizei, alle verhaften zu können. Macht er natürlich nicht. Tarzan wird dann irgendwann später auch klar, wer das jetzt war. Aber im ersten Moment klappt Uckmanns Plan und er kann sich mit Neschke treffen. Die merken jetzt schnell, dass die beiden Schlüssel überhaupt nicht zu einem Schließfach passen können. Uckmanns Schlüssel sieht völlig anders aus. Und daran wird Uckmann klar, die Polizei, dieser Bulle Glockner, hat ihn schon wieder reingelegt. Und jetzt möchte er Gabi entführen. Gabi hat einen Termin in der Mondscheingasse bei einem Friseur. Das sehen die Jungs, die allerdings ohne Fahrrad da sind. Gabi fährt mit dem Rad ein paar hundert Meter, so habe ich es verstanden, weiter. Ein Kastenwagen hält und die Szene vom Titelbild passiert. Gabi wird vom Rad gerissen, entführt und die Jungs können nicht folgen. Uckmann und Neschke wollen damit von Kommissar Glockner den richtigen Schließfachschlüssel für die Post zu Grobbeute erpressen.
TKK haben die Entführung also beobachtet, ohne eingreifen zu können. Aber natürlich lösen sie jetzt umgehend über Kommissar Glockner eine Großfahndung aus. Die bleibt allerdings erfolglos. Neschke und Uckmann sind wie vom Erdboden verschluckt. Die Polizei findet keine Spur. Die Verbrecher sind nämlich dreist in die Mondscheingasse zurückgekehrt. Dort haben sie ihr Versteck. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen riskant finde, so direkt am Tatort. Andererseits ist Uckmann ja sogar mit seiner Story, ich bin mein eigener Nachmieter, durchgekommen, ist der Polizei also schon ganz schön auf der Nase rumgetanzt. Insofern hält er sich wahrscheinlich für unverwundbar und denkt sich, ja, warum soll ich mich nicht genau vor ihrer Nase jetzt wieder verstecken? In dieser Szene gibt es jetzt ein Gespräch zwischen Uckmann und Gabi, in der auch Gabi erfährt, dass sie gegen den richtigen Schließfachschlüssel ausgetauscht werden soll. Und Gabi reagiert sehr abgebrüht. Allerdings muss man ihr zugutehalten, sie hat auch schon einige Erfahrung als Geisel. Ich habe mal kurz überschlagen, also mindestens 4 Situationen sind mir eingefallen, dass sie schon mal in der Gewalt von irgendwelchen Verbrechern war. Rätsel um die alte Villa, gefährliche Diamanten, Geiseldrama, Banditen im Palasthotel. Sie weiß also, was zu tun ist. Sie tischt Gus Uckmann nämlich auch eine Räuberpistole auf und behauptet, sie wäre gar nicht Gabi Glockner. Das ist auch wieder so ein Move, den wir schon aus der chinesischen Vase kennen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kidnapper. Sie haben den Fehlgriff Ihres Lebens getan. Sie behauptet nämlich, sie wäre eine Austauschschülerin aus Berlin und hieße Ute Rohrbacher. Ja, Gabi Glockner, die kenne ich aus der Schule tatsächlich. Ich werde da gerne mal verwechselt, aber nee, müssten Sie eigentlich sehen, dass da irgendwie Unterschiede zu erkennen sind. Gabi borgt sich dann auch noch Tarzans halbe Lebensgeschichte, indem sie erzählt, wie mein Vater, der Bulle, mein Vater war doch Ingenieur und damals vor vielen Jahren beim Unfall ist er doch ums Leben gekommen, ich bin halbwaise. Und sie ist auf jeden Fall so eloquent, dass sie Gus Uckmann einwickelt, er ihr am Ende glaubt, dass sie wirklich nicht Gabi Glockner ist und fast schon beschließt, sie freizulassen. Ich finde, diese Story ist so ein typischer Tarzan-Move. Und im Buch ist es tatsächlich so, dass die Idee gar nicht auf Gabis Mist gewachsen ist, sondern das tat dann irgendwann mehr oder weniger aus heiterem Himmel. Gabi rät, falls sie mal nochmal entführt würde, sollte sie sich doch eine Tarnidentität zulegen, möglicherweise dann auch mit diesem Kettchen, diesem UR-Kettchen. Und genau das hat sie jetzt hier getan, denn dieses Kettchen zeigt sie als Beweis dafür vor, dass sie Ute Rohrbacher ist, ist ja schließlich hier in meiner Halskette eingraviert. Eigentlich ist das ein ganz schlauer Plan, er funktioniert ja offenbar auch. Ich finde allerdings, dass Gabi hier ein bisschen dick aufträgt, dass sie halt Gabi Klockner auch noch kennt. Für mich hätte es gereicht, sich dumm zu stellen, wie, was wollen Sie von mir, Gabi Klockner, wer ist das, Bulle, Vater, hä, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon Sie reden. Andererseits ist es auch wieder gut, dass sie die Bekanntschaft mit den Klockners vortäuscht. Ich finde nämlich, dass Gabi hier einen typischen Fehler macht, der in anderen Situationen einen Verbrecher überführt hätte. Gus Uckmann fragt nämlich die ganze Zeit nach ihrem Vater, dem Bullen. Und Gabi antwortet irgendwann mit, wie kommen Sie denn auf Kommissar, wovon Gus Uckmann nie geredet hat. Wenn sie allerdings angeblich mit Gabi Klockner bekannt ist oder mit den Klockners an sich, dann kann sie natürlich wissen, dass der Vater Kommissar ist. Im Buch ist es eigentlich gar nicht so vorhanden. Da spricht, glaube ich, auch Uckmann schon von dem Vater, dem Kommissar. Wie gesagt, Gus Uckmann ist überfahren, überwältigt, eingewickelt von Gabis Eloquenz. Nimmt ihr mittlerweile ab, dass er tatsächlich hier Ute Rohrbacher geschnappt hat und beschließt, sie wieder freizulassen. Weil Ute Rohrbacher ihm natürlich bei der Beschaffung des Schließfachschlüssels weniger behilflich sein kann, als es eine Gabi Klockner gewesen wäre.
In der letzten Szene kommen wir zum Showdown. Nachdem ja die Großfahndung Gabi nicht aufgefunden hat, haben die Jungs beschlossen, wir kümmern uns jetzt um Gabis Fahrrad. Das ist ja immer noch in der Mondscheingasse beim Friseur. Das ist natürlich jetzt völlig unwichtig in dem Fall, wenn Gabi entführt wurde. Trotzdem finde ich das psychologisch sehr gut gemacht, denn natürlich wollen TKK irgendetwas tun. Und alles ist besser, als im Adlernest auf dem Bett zu liegen und einfach nur die Decke anzustarren. Insofern finde ich das hier von Wolf eine sehr gute Idee, dass sie eben jetzt nochmal in die Mondscheingasse fahren, um sich um Draht zu kümmern. Denn dann kommen sie wieder an den Ort, wo alles passiert ist und Karl erkennt dort im Moment den Kastenwagen, der Gabi entführt hat. Es ist also klar, die Verbrecher sind irgendwie zurückgekommen. Die Jungs können die Luft aus den Reifen lassen, sie haben Streichhölzer dabei. Und dann kommen Neschke, Uckmann und Gabi aus dem Haus. Die beiden wollen Gabi ja freilassen. Das wissen die Jungs natürlich nicht, stimmen ein Geheul an, holen sich Lattenzäune, die rumliegen und dreschen auf die Verbrecher ein. Und nach einem längeren Tumult sind die Ganoven K.O., Gabi befreit. Und Klößchen glaubt, er hat die Verbrecher alleine zur Strecke gebracht mit seinen 8 Schlägen mit den Lattenzäunen. Allerdings können ihm Karl und Tarzan vorrechnen, dass er nur sie getroffen hat. Und die Frage, wer jetzt wirklich die Ganoven überwältigt hat, bleibt für immer offen. Und mit dem Abschlusslacher endet die Geschichte dann im Hörspiel hier. Alle Ganoven sind verhaftet. Auch Sofia Bonopasti und Gianni Parisano wandern hinter Gittern. Im Buch endet die Geschichte deutlich anders. Da ist das Ganze nämlich später am Abend. Gabi ist im Schwimmtraining und ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn wir so ein bisschen nicht TKKG-Privat-Action beschrieben bekommen. Und hier haben wir ein kleines Kapitel eben über das Schwimmtraining des Vereins. Gabi hat währenddessen irgendwie gemerkt, dass sie ihre UR-Kette nicht mehr hat und glaubt, dass sie in der Mondscheingasse beim Friseur verloren hat. Sie bricht also ihr Training ab, ruft dort an und die Besitzerin sagt, ja, UR-Kette habe ich gefunden, gehört trotzdem dir, muss sie aber sofort abholen, ich muss gleich weg. Und deswegen macht sich Gabi alleine auf den Weg in die Mondscheingasse und dort fahren zufälligerweise Gus Uckmann und Neschke vorbei, die schon entschieden haben, Gabi zu entführen, das aber eigentlich erst am Folgetag machen wollen. Aber als sie die Glockner-Göre, wie Gabi gerne mal von Uckmann bezeichnet wird, sehen, schlagen sie sofort zu. Das heißt, die Entführung von Gabi sieht im Buch niemand. Weder die Jungs noch ihr Vater oder ihre Mutter wissen, dass Gabi gerade entführt wird. Die Geschichte, die sie Uckmann und Neschke aufticht, ist dieselbe. Und sie kommt auch wirklich frei, wird in einem Park ausgesetzt und kann in einem Haus bei einem Nachbarn dort ihren Vater anrufen, der wahrscheinlich dann aus allen Wolken fällt, wenn plötzlich die Tochter anruft und sagt, hallo Papa, ich bin übrigens gerade entführt worden, aber ich bin jetzt wieder frei. Du kannst übrigens die Verbrecher in dem und dem Auto schnappen, denn Gabi hat sich die Autonummer gemerkt und eine Viertelstunde sind Uckmann und Neschke im Knast. Von den Jungs hat von dieser Entführung im Buch niemand etwas mitbekommen.
Kommen wir gleich zum Fazit. Also ich finde, es ist ja für eine TKKG-Folge schon starker Tobak mit dem Mordanschlag, der auch im Klappentext schon im ersten Satz angedeutet wird. Lebensgefährlich wird es bei TKKG eigentlich nicht so oft. Das läuft in der Regel glimpflicher ab. Ich kann mich noch an eine Folge erinnern, wo Kommissar Glockner angeschossen wird, aber das ist halt auch bei weitem nicht lebensgefährlich. Es ist wieder so ein Fall, von dem ich einige lustige Zitate durchaus im Kopf habe, die ich auch gerne mal bei passenden oder unpassenden Gelegenheiten fallen lasse. Aber mir ist bei der Vorbereitung wieder mal aufgefallen, dass ich den Fall nicht in Gänze auf dem Schirm hatte. Diese Nebenhandlung mit Neschke und dem Postzugraub, dachte ich mir, das habe ich noch nie gehört. Gus Uckmann, der Wasserfall, der Mordanschlag, all das ist sehr präsent, aber Neschke war irgendwie, habe ich anscheinend nie so richtig drauf geachtet. In dem Fall ermitteln Tarzan und Gabi sehr viel zusammen. Ich finde, Karl und Klößchen kommen ein bisschen kurz. Karl darf im Tiroler Hof wenigstens noch einen Vortrag über Graphologie vom Stapel lassen. Klößchen hat außer lustigen Sprüchen eigentlich in dem Fall wieder mal relativ wenig beizutragen. Es ist allerdings auch so, dass Frances hier im Hörspiel Gabi einige Aktivität zubilligt, die sie von Wolf im Buch so nicht gekriegt hat. Zum Beispiel macht Tarzan den Morgenlauf im Engetal alleine. Und damit ist er auch alleine für die Lebensrettung von Kommissar Glockner verantwortlich. Finde ich gut, dass Frances hier Gabi dazu auserkoren hat, den Gesprächspartner für Tarzan zu geben, sodass er nicht die ganze Zeit Selbstgespräche vor sich hin murmeln muss. Gabi kann auf jeden Fall auf sich selbst aufpassen. Im Hörspiel ist es ja so, dass dieser UR-Plan ihrem Gehirn entspringt. Und auch im Buch, wenn sie diesen Plan jetzt nicht wirklich selber fasst, schafft sie es aus eigener Kraft, sich aus dieser Entführung rauszuarbeiten. Sie muss nicht von den Jungs rausgehauen werden. Und das kennen wir von ihr ja auch schon in Banditen im Palasthotel. Hat sie ja auch selbst nach der Bratpfanne gegriffen, um ihre Entführer irgendwie außer Gefecht zu setzen. Also Gabi kann sich durchaus auch selber helfen. Die Entführung in der Mondscheingasse ist jetzt keine von meinen Top-Folgen, die ich so oft höre. Aber ich finde, es ist ein solider Fall. Mir sind jetzt auch keine größeren Logiklücken aufgefallen. Es ist eine gute Folge, die kriegt von mir einen Daumen auf 10 bis 11 Uhr.
Mein Fazit. Ich finde das Hörspiel klasse. Ich höre es oft, ich höre es gern. Ich mag diese Wasserfallatmosphäre. Ich finde auch gut, dass sie mal außerhalb der Millionenstadt ermitteln. Das ist alles gut und stimmig gemacht. Ich finde auch Gus Uckmann ist sprachlich sehr gut besetzt. Ich hatte nie den Eindruck, dass das ein böser Verbrecher ist. Wenn ich da an den Fensterbohrer denke, wenn der nur Hallo sagt, ich finde ihn sowas von creepy, das ist bei Gus Uckmann überhaupt nicht der Fall. Insofern, selbst wenn es um Mord geht, glaube ich, braucht kein Kind in dieser Folge vor Gus Uckmann Angst zu haben. Beim Buch sieht es etwas anders aus. Die zweite Hälfte, die in der Millionenstadt stattfindet, das ist echt gut gemacht, das liest sich gut wie ein tolles TKKG-Buch. Die erste Hälfte fand ich jetzt sehr unangenehm zu lesen. Wir sind oft fast in der Gedankenwelt von Gus Uckmann dabei, wie er den Mord plant und alles wirklich vorbereitet. Das habe ich total ungern gelesen. Dazu gibt es die ein oder andere Sache im Tiroler Hof zwischen Tarzan und Gabi, die fand ich einfach nur albern. Also das Buch hat mir persönlich jetzt nicht so besonders gefallen. Aber das Hörspiel ganz eindeutig Daumen hoch. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.